Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Donnerstag, der 3. Februar. Zeit fürs Rabe Info. Heute mit folgenden Themen: Volksaufstand in Ägypten, Hintergründe und Perspektiven. Nothilfe in der Schweiz, Kritik von Menschenrechtsorganisationen. Und Steinkohle aus Kolumbien, das Leiden der Bevölkerung und der Natur. Amik Jain Mackay, schön Sie dabei.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten. Bei den Protesten in Ägypten sind unterschiedlichen Angaben zufolge bis zu 5 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 800 wurden verletzt. Anscheinend seien 2 Menschen auf dem Tahrirplatz erschossen worden. Der Fernsehsender El Arabiya berichtete, die Armee habe Warnschüsse abgegeben, um Mubarak-Anhänger davon abzuhalten, aus vorbeifahrenden Autos auf die Menge zu feuern. US-Außenministerin Hillary Clinton verurteilte die, Zitat, schockierende Gewalt. Sie forderte den ägyptischen Vizepräsidenten telefonisch auf, die Gewalt untersuchen zu lassen, wie das US-Außenamt mitteilte. Mehr zur aktuellen Lage in Ägypten hören Sie später in dieser Sendung. Auch im Jemen wird derzeit demonstriert. Zehntausende Anhänger der Opposition haben in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa gegen die Regierung von Präsident Ali Abdullah Saleh protestiert. Auf Spruchbändern und mit Parolen forderten sie einen Führungswechsel und demokratische Reformen, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Auch die Anhänger des Präsidenten sind auf der Straße. Sie protestieren gegen eine Aufruhr und für den Präsidenten. Gestern hat der jemenitische Präsident bekannt gegeben, dass er nach 32 Jahren auf eine weitere Amtszeit verzichte. Außerdem wolle er die Parlamentswahl verschieben und eine Regierung der nationalen Einheit bilden. Auch in Algerien kündigen Gegner der Regierung an, wieder auf die Straße zu gehen. Für nächste Woche ist eine Demonstration in der Hauptstadt Algier angekündigt. Laut der algerischen Regierung sei diese Demonstration verboten. Sie warnte die Opposition vor einer Eskalation. Zur Demonstration in Algier rufen Oppositionelle, Menschenrechtsgruppen, Gewerkschaften und Studenten. Sie fordern die Aufhebung des Ausnahmezustands, der seit fast 20 Jahren in Algerien gilt. Ferner wollen sie für die Zulassung neuer politischer Parteien und für mehr Transparenz eintreten. Bereits vor 2 Wochen gab es Zusammenstöße zwischen der Polizei und Demonstranten. Diese waren für das Versammlungs- und Kundgebungsrecht auf die Straße gegangen. Sie haben ebenfalls den Rücktritt des algerischen Präsidenten Abdelaziz Bouteflika gefordert. Die globale Energieversorgung soll in 40 Jahren alleine durch erneuerbare Energien gedeckt werden. Das ist das Ergebnis der S-Energy Reports der Umweltschutzorganisation WWF. Dafür hat man untersucht, ob es möglich ist, bis in 40 Jahren vollständig auf erneuerbare und nachhaltige Energie umzustellen. Diese Frage beantwortet der WWF-Bericht mit «Ja». Mit der heutigen Technik sei das möglich. Allerdings müsse die Welt dafür rund 1 Billion Euro pro Jahr investieren. Das ist doppelt so viel, wie die Staaten heute ausgeben, um fossile Energien zu subventionieren. Über eine längere Zeit gesehen würde die Welt mit erneuerbaren Energien und Energieeffizienz jedoch 4 Billionen Euro pro Jahr sparen, wie es in einem WWF-Report heißt. Der Blick aufs Wetter. Heute gibt es einige Sonnenstrahlen. Im Tagesverlauf zieht sich die Wolkendecke aber wieder zu und im Flachland wird es maximal 3 Grad. Morgen wird's recht sonnig bei bis zu 7 Grad und auch für das Wochenende ist schönes Wetter angekündigt. Dazu steigen die Temperaturen auf bis zu 13 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Die Situation in Ägypten hat sich verschärft. Es ist zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Mubarak-Gegnern und Mubarak-Anhängern gekommen. Wie wir eben in den Kurznachrichten gehört haben, gab es mehrere Tote und hunderte Verletzte. Im Moment ist zwar noch völlig offen, wie sich die Situation in Ägypten schließlich verändern wird. Trotzdem wollen wir einen Blick auf die Perspektiven des Landes werfen. Michael Spahr hat sich deshalb mit der Nahost-Expertin und Journalistin Susanne Schander über die Situation in Ägypten unterhalten. Er wollte zuerst wissen, warum ist es überhaupt zu diesem Volksaufstand gekommen?
Also die Frustration der Bevölkerung hat sich seit langem aufgebaut, und zwar darüber einerseits, dass der wirtschaftliche Aufschwung ist nur dem Mubarak-Clan und den Reichen zugute gekommen. Durch die große Korruption hat er das Land mehr oder weniger ausgebeutet. Die staatlichen Infrastrukturen sind in sehr schlechtem Zustand, also das Verkehrsnetz, die Schulen, und die Opposition wurde immer stark unterdrückt, die Wahlen gefälscht. Und es gab starke Zensur. Parallel dazu hat sich aber doch in den letzten Jahren eine Jugend emanzipiert, würde ich sagen, und zwar durch Bildung, und durch Bildung nicht unbedingt nur in den Schulen, sondern ich würde sagen durch die Vernetzung, durch das Internet.
So hat Ägypten eine große Bloggerszene. Eine der wichtigsten Mobilisierungsplattformen für die Demonstrationen war eine Facebook-Seite, die dem Blogger Khaled Said gewidmet war. Der 28-jährige oppositionelle Blogger wurde letztes Jahr von Polizisten aus einem Internetcafé herausgezerrt und zu Tode geprügelt. Hunderttausende von jungen Ägyptern sind dieser Facebook-Gruppe beigetreten.
Die Jugend hat durch diese Vernetzung und durch dieses soziale Leben über Facebook ein Selbstvertrauen gewonnen, das immer mehr gewachsen ist und das dann so weit geführt hat, dass plötzlich das Selbstbewusstsein groß genug war, als dann die Ereignisse in Tunesien das Fass zum Überlauf brachten und sie merken, bei ihnen ist die Situation eigentlich genau gleich oder noch schlimmer.
Erst im Laufe der Proteste haben sich die Muslimbrüder den Demonstrierenden angeschlossen. Die islamistische Organisation ist offiziell verboten, gilt aber als starke politische Kraft in Ägypten. Oft wird im Westen und besonders von Seite des wichtigsten westlichen Verbündeten Ägyptens, nämlich der USA, behauptet, Mubarak sorge dafür, dass die Islamisten von der Macht ferngehalten würden. Die Ägyptenkennerin Susanne Schander sieht in dieser Haltung ein Beispiel für die erfolgreiche Propaganda, die Mubarak in den Jahrzehnten seiner Macht aufgebaut hat. Das Verbot der Muslimbrüder sei nur Augenwischerei.
Dabei hat er eigentlich das Gegenteil getan. Er hat nämlich einen sehr gefährlichen Deal gemacht mit den Muslimbrüdern. Er hat sie offiziell verboten, hat sie dann aber durch die Hintertür wieder ins Parlament reingelassen, indem sie nämlich als Unabhängige kandidieren konnten. Er hat sie auch benutzt, um an sich die Bevölkerung, die Frustration der Bevölkerung aufzufangen, weil die Muslimbrüder, die hatten einen guten oder haben immer noch einen guten Zugang zur Bevölkerung, auch zur einfachen Bevölkerung, und die können denen auch glaubhaft machen, dass es ihnen vielleicht schlecht geht, weil sie nicht richtig leben, weil sie nicht brav genug sind, weil sie nicht genug anpassen. Und die verstärken natürlich auch die Obrigkeitsgläubigkeit. Also das ist dann ein gemeinsames Interesse der Religiösen, wie des Mubarak-Regimes, dass sie die Bevölkerung glauben machen, wir müssen gehorchen, wir dürfen nicht aufmucken, weder gegen die Religiösen, weder gegen die Imame noch gegen das Regime.
Nach 30 Jahren diktatorischer Macht hat die Bevölkerung nun doch den Mut gefasst, gegen das Regime aufzubegehren. Insbesondere die Jugend hat sich für einen Wechsel stark gemacht. Würde dieser Wechsel auch bedeuten, dass Ägyptens Israel-Politik und Haltung gegenüber dem Westen völlig verändert würde? Immerhin ist Ägypten eines der wenigen arabischen Länder, das mit Israel diplomatische Beziehungen unterhält.
Also ich würde sagen, die Jugend ist kritisch gegenüber Israel und dem Westen, eben gerade was die Israel-Politik betrifft. Da sind sie überhaupt nicht einverstanden, und das führt dann oft sehr weit zu sehr aggressiven Äußerungen oder auch, dass sie mit Israelis überhaupt nichts zu tun haben wollen. Andererseits ist ihr Ideal von einem freien Leben dann schon eher westlich orientiert. Und zu den Muslimbrüdern, es gibt sicher Religiöse, die für die empfänglich sind, Jugendliche, aber die meisten, die Jugend, die jetzt auf der Straße ist, ist in der großen Mehrheit säkular und will ein freies Leben. Und die Gefahr der Muslimbrüder ist auch nicht so groß. Das sagen viele Ägypter im Land oder auch im Ausland, dass die Muslimbrüder, dass man denen ohne weiteres, dass man keine Angst haben müsste vor denen, auch bei freien Wahlen. Die würden vielleicht 20-25% bekommen. Und das steht ihnen dann zu. Und damit kann man aber umgehen, wenn man genug andere Parteien und andere Gruppierungen auch hat und in einem Gleichgewicht bleibt.
Sagt Susanne Schander, Journalistin und Nahostkennerin. Morgen Freitag soll in mehreren arabischen Ländern ein sogenannter Tag des Zorns stattfinden. Oppositionelle rufen zu Großdemonstrationen auf. Wir werden deshalb morgen im Rabe Info einen Blick auf weitere Brennpunkte im Nahen Osten werfen.
95,6 Rabe Info.
Nun zurück in die Schweiz. Mit einer strengen Nothilferegelung sollen abgewiesene Asylbewerber dazu bewogen werden, schnell die Schweiz zu verlassen. Zahlen vom Bund belegen, eine Mehrheit reist tatsächlich ab. Menschenrechtsorganisationen schätzen jedoch, dass ein Großteil der abgewiesenen Asylbewerber nicht wirklich abreist, sondern einfach untertaucht. Nothilfe beziehen dann vor allem diejenigen, die sowieso nicht ausreisen können, weil sie besonders benachteiligt sind. Sie werden so zu Langzeitbezügern von Nothilfe. Für verschiedene Schweizer Menschenrechtsorganisationen ist die Politik des Bundes folglich völlig gescheitert. Sie haben heute Morgen gemeinsam einen Bericht über die Situation von Nothilfebezügerinnen und Bezügern veröffentlicht. Michael Spahr sprach darüber mit Denise Graf von Amnesty International.
Sie kritisieren im Moment die Nothilferegelung, wie sie gehandhabt wird in der Schweiz. Was ist dann genau das Problem?
Das Problem ist, dass rund 5.800 Personen in dieser Nothilfe leben und dass die Bedingungen, die für sie geschaffen werden, äußerst beelendend sind. Es werden zahlreiche Menschenrechte verletzt, vor allem verletzliche Personen befinden sich in dieser Situation und die Kantone hätten eigentlich die Möglichkeit, genau aber diese Personen nicht in die Nothilfe zu unterstellen, sondern weiterhin in der regulären Sozialhilfe zu lassen. Dazu ist vielleicht noch zu erwähnen, dass bereits die Sozialhilfe für Asylsuchende wesentlich unter dem liegt, was Schweizer und Schweizerinnen bekommen, wenn sie Sozialhilfeempfänger und Empfängerinnen sind.
Sind Sie also der Meinung, dass die Maßnahmen, die ja ergriffen wurden, ein bisschen mit der Idee, man macht es härter für abgewiesene Asylbewerber und bringt sie dazu, dass sie dann schneller aus der Schweiz ausreisen, sind diese Maßnahmen, also gegen dieses Programm eigentlich völlig daneben, Ihrer Meinung nach?
Es ist tatsächlich so, dass die Nothilfe ihre Ziele nicht erreicht. Auf dem Rücken der Menschenrechte werden Maßnahmen gegriffen, die eben nicht dazu führen, dass die Leute ausreisen, und zwar, weil viele nicht ausreisen können, weil sie gar keine Papiere haben, weil sie von ihrem Heimatland nicht zurückgenommen werden oder weil sie zum Beispiel monatelang auf ihre Papiere warten müssen oder weil sie zum Beispiel noch ein hängiges Verfahren haben. Wir haben zahlreiche Personen in der Nothilfe, die noch hängige Wiedererwägungs- oder Revisionsverfahren haben und denen das Bundesverwaltungsgericht oder das Bundesamt klar eingestanden hat, dass sie in der Schweiz bleiben dürfen bis zum Ende des Verfahrens.
Und was ist jetzt Ihre genaue Forderung? Wie könnte man diese Situation verbessern?
Unsere Forderung ist, dass die Kantone von ihrer Möglichkeit Gebrauch machen, die Personen, mindestens die verletzlichen Personen, nicht in die unter Nothilfe zu setzen. Wichtig ist, das ganze System zu überdenken. Denn es bringt doch einfach nichts, ein System aufrechtzuerhalten, von dem man feststellt, dass es eben nie an seiner Zielsetzung vorbeigeht. Ein System, das Menschenrechte verletzt und ein System, das dazu führt, dass zahlreiche Menschen psychisch und auch physisch krank werden und es schließlich auch für die Behörden zu einem unglaublichen Aufwand führt.
Das sagt Denise Graf von Amnesty International zur aktuellen Nothilferegelung in der Schweiz.
95,6. Rabe Info.
Kolumbien zählt zu den weltweit größten Exporteuren von Steinkohle. Jährlich importiert die Europäische Union rund 30 Millionen Tonnen Steinkohle aus Kolumbien. Transnationale Konzerne, darunter auch zwei Schweizer Firmen, bauen die Kohle im Tagebau ab. Diese Form der Kohleförderung verursacht massive ökologische Probleme. Die kilometerweiten Staubwolken des Tagebaus vergiften Pflanzen, verschmutzen Flüsse und Grundwasser. Die Arbeitenden und die lokale Bevölkerung leiden wegen der Staubbelastung unter gesundheitlichen Problemen, wenn sie nicht vorher umgesiedelt werden. Ein Bericht von Wilmar Rall in Zusammenarbeit mit Radio Dreieckland.
Zwei der drei großen Kohleproduzenten Kolumbiens sind teilweise in Schweizer Hand. Die Kohlemine El Cerrejón gehört zu einem Drittel dem Schweizer Bergbauunternehmen Xstrata. Zusammen mit der Schweizer Firma Glencore und dem US-Konzern Drummond bestreitet sie den Löwenanteil der kolumbianischen Kohlenexporte. Was der Kohletagbau für die lokale Bevölkerung bedeutet, sagt der Kolumbianer Nilson Ramirez. Er lebt 2,5 Kilometer von der Mine El Cerrejón entfernt, im indigenen Dorf Tamaquitos.
Die Auswirkungen des Kohleabbaus für die Gemeinden sind weitreichend. Die Firmen haben unsere Gemeinden Stück für Stück verdrängt und die Umwelt verseucht. Als die Firmen in die Region kamen, haben sie nie bei uns nachgefragt, ob sie dieses Mineral hier denn abbauen dürfen oder eben nicht. Und danach kamen eben mit dem Bergbau die Probleme zu den Gemeinden, die am Rand der Förderung liegen. Gewonnen haben hierbei nur die Firmen. Denn die Firmen zahlen einfach ihre 10% Steuern und diese versickern dann in der kolumbianischen Regierung.
Seit 6 Jahren bereits laufen Verhandlungen zwischen den Bewohnern von Tamaquitos und den Inhabern der Kohlemine El Cerrejón. Denn die Firma braucht mehr Land. Land, das die Bewohner nicht hergeben wollen. Obwohl die Lebensbedingungen am Rande der Kohlemine von Jahr zu Jahr schlechter werden.
Der Abbau wird ja regelmäßig von Sprengungen begleitet und hierbei entsteht Staub, der sich über 20 Kilometer weit verteilt. Und da meine Gemeinde nur etwas weiter als 2 Kilometer von der Mine entfernt liegt, kommt der Staub bei uns natürlich an. Die im Staub enthaltenen Säuren ziehen die Pflanzen sehr in Mitleidenschaft. Und auch uns als Bewohnerinnen und Bewohner zieht er natürlich gesundheitlich in Mitleidenschaft. So haben wir insbesondere Lungenkrankheiten gehabt. Gerade jetzt hat ein Junge wieder Lungenkrebs aufgrund des giftigen Kohlestaubs. Und auch die Flüsse werden in Mitleidenschaft gezogen. Wenn man an dem Fluss unserer Gemeinde spazieren geht, dann kann man von dem Gestank Kopfschmerzen bekommen. Manchmal schmerzt gar der ganze Körper.
Mit gesundheitlichen Problemen kämpfen auch die Mineure der Kohlebergwerke. Die Arbeitsbedingungen sind schlecht, die Löhne sind tief. Und die Organisation innerhalb einer Gewerkschaft, um bessere Arbeitsbedingungen zu fordern, ist sehr schwierig. Das sagt Sebastian Rötters, Bergbauexperte der Menschenrechtsorganisation FIAN.
Also für die Arbeiter ist die Situation bei den großen Konzernen wirklich sehr kompliziert, weil sie häufig wirklich daran gehindert werden, weil Arbeiter, die sich gewerkschaftlich organisieren, vom Lohn her schlechter gestellt werden. Und vor allem, weil es ganz viele Arbeiter gibt, die eben nicht direkt für das Unternehmen arbeiten, sondern für Subunternehmer. Und die sind in der Regel eigentlich gar nicht gewerkschaftlich organisiert.
Die europäischen Abnehmer der kolumbianischen Steinkohle wissen wenig über die Verhältnisse in den Bergwerken, sagt Sebastian Rötters. Zwar würden immer wieder Delegationen nach Kolumbien entsandt,
aber mit den Subunternehmern haben sie nicht gesprochen, mit den Gemeinschaften haben sie nicht gesprochen. Das heißt, also im Detail haben sie sich nicht mit der Menschenrechtssituation befasst. Sie haben da nachgefragt, wo sie nachfragen konnten. Aber den meisten Unternehmen ist es meines Wissens nach gänzlich unbekannt, wie die Situation in den Abbaugebieten aussieht.
Handeln müsse deshalb in erster Linie die Politik, ist die Menschenrechtsorganisation FIAN überzeugt. Der Kohlemarkt müsse transparenter gestaltet werden, die Konsumenten und Konsumentinnen besser informiert werden, fordert FIAN.
Denn Bürger können natürlich nicht wirklich Einfluss nehmen oder ihr Konsumverhalten ändern, wenn sie gar nicht wissen, was sie da eigentlich aufgetischt bekommen. Also wenn ich nicht weiß, womit mein Stromversorger den Strom produziert, dann kann ich mich ja auch nicht für jemand anders entscheiden und sagen, das möchte ich nicht. Ich möchte keinen Strom aus Kohle aus Kolumbien.
Sagt Sebastian Rötters, Bergbauexperte der Menschenrechtsorganisation FIAN.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe-Info vom Donnerstag, 3. Februar. In der Redaktion waren Michael Spahr, Wilma Rall und Cheyenne Mackay. Mehr Rabe-Info gibt's als Podcast auf rabe.ch und die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen wieder um 11 Uhr hier auf diesem Sender. Ich sage Ihnen Tschüss und habt's gut.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.